Lukas wie auch der Pseudo-Evangelist Matthäus, Hilrapas, haben ihre Evangelien eben nicht gar zu sehr viele Jahre nach mir aufzuzeichnen angefangen und haben sich aber dennoch in manchem derart verstiegen, dass am Ende unter ihnen selbst in so manchen ganz wichtigen Dingen der größte Widerspruch ans Tageslicht kommen musste. Vom Prüfen war in jener Zeit ohne dies keine Rede, denn ein jeder Evangelist hatte seine gewissen Leser und Zuhörer und hat sich um einen anderen Evangelisten wenig gekümmert. Und die Evangelisten selbst hielten sich auch nur an das, was sie niedergeschrieben hatten, und hatten sogar mitunter eine rechte Freude daran, so ein anderer Evangelist das in seinem Evangelium nicht hatte, was der eine oder der andere in seinem Evangelium besaß. So kümmerte sich denn auch Hilrapas wenig oder gar nicht um den nach dem achten Tage der Geburt im Tempel beschnittenen Jesus und so auch nicht um die drei Weisen aus dem Morgenlande und um die Flucht nach Ägypten und den grausamen Kindermord durch Herodes in Bethlehem. Hilrapas hat solche Kunde zu Tyrus und Sidon erhalten und hat sie auch aufgezeichnet. Aber da er selbst wenigstens ehedem mehr Heide als Jude war, so kümmerte er sich auch wenig um die Beschneidung des Kindes Jesus. Und so weisen diese beiden Evangelisten einen der merkwürdigsten Widersprüche unter sich auf, während sie in vielen anderen Stücken bis auf die Orts- und Zeitangabe miteinander harmonieren. Nach Lukas besteht sodann ein allen jüdischen Gesetzen und Gebräuchen vollkommen entsprechend beschnittener Jesus, der zu Bethlehem in einem Schafstalle geboren und nur von den Hirten begrüßt wurde, den Besuch von den drei Weisen aus dem Morgenlande gar nicht erhielt, nicht nötig hatte, nach Ägypten zu fliehen, sondern dafür ganz gemütlich nach Nazareth zurückzukehren und daselbst ganz ruhig sein 12. Jahr ohne irgendwelche Verfolgung von Seiten des Herodes abzuwarten und dann mit seinen Eltern nach Jerusalem eine Wanderung zu machen. Bei Matthäus sehen wir Jesus in einem ordentlichen Hause zur Welt kommen, der von den Hirten nicht begrüßt wird, dafür aber von den drei Weisen aus dem Morgenlande, von denen dem Lukas in seinem Evangelium nichts geträumt hatte, wie auch gar nichts von der Flucht nach Ägypten, nichts von dem grausamen Kindermorde zu Bethlehem durch Herodes und auch nichts von der Rückkehr Jesu aus Ägypten nach Galiläa unter dem Könige Archelaus. Dafür aber hatte dem Matthäus von der Beschneidung Jesu im Tempel nach 8 Tagen und von so manchem anderen, was da noch vor sich gegangen ist, nichts geträumt. Und so habt ihr nach den Schriften dieser beiden Evangelisten einen beschnittenen Judenchristus und einen unbeschnittenen Heidenchristus. Mit dem 12. Lebensjahre Jesu fangen die beiden Evangelisten wieder an, einstimmig zu werden, bis auf einige minder bedeutende Nebenumstände. Nun frage sich ein jeder, welcher von den beiden Evangelisten für sich ist da bei der Wahrheit geblieben? Und die Antwort darauf lautet an und für sich: keiner. Denn ein jeder gab nur von dem Kunde, von dem er reden gehört hatte. In Jerusalem getraute sich niemand aus Furcht vor der Strafe, von der übermäßigen Grausamkeit des Herodes zu reden. Zu Sidon und Tyrus im damaligen Söhle Syrien, aber hasste man Herodes mehr als den Tod und verschwieg seine Grausamkeiten nicht, wie auch die Veranlassung nicht, die ihn zu dieser geführt hatte. In gleichem Maße würdet ihr bei genauer vergleichender Durchlesung der beiden Evangelien noch auf so manche gar bedeutende Widersprüche und Unebenheiten gelangen, die sich aber dennoch eher in einem gewissen Grade ausgleichen und berichtigen lassen, als der jüdisch beschnittene und heidnisch unbeschnittene Jesus. Darum muss aber eben in dieser Zeit sowohl der Alte und noch mehr der Neue sich in allem mir widersprechende Unsinn aus diesen Evangelien völlig ausgemerzt werden und ich selbst mit ihm, auf dass das einzige und bleibend wahre Evangelium Johannes in sein volles Licht trete. Denn ein jeder wird es leicht verstehen und begreifen, dass ich unter dem Gesichtspunkte dieser vier nun bestehenden Evangelien und auch so mancher Briefe des Paulus und der anderen Apostel für die Länge der Zeit nicht mehr bestehen kann, weil darin ein jeder vorkommende Widerspruch mich vor den Gelehrten der Welt selbst zum Widerspruche macht. Gleichwie also bei den gegenwärtigen Christensekten, von denen auch jede Sekte ihren eigenen Christus hat, der sich die Freiheit nimmt, jeden anderen Christus seiner anderen Sekte kreuz und quer zu verdammen. Wer das nicht glauben will, der sehe nur irgend wenigstens die katholischen Übertrittsformen an, so zum Beispiel ein Protestant in die katholische Kirche übertreten will, lese sie und er wird sich von dieser gegenseitigen Christusverdammnis vollkommen überzeugen. Denn in der muss der Übertretende seine noch protestantischen Eltern, seine Geburt mit allem und jedem und auch seine protestantischen Glaubensdinge bis in den tiefsten Grund der Hölle verdammen. Dann erst wird er in die Gemeinschaft der Gläubigen Roms unter allerlei Zeremonien aufgenommen. Bis zum 19. Jahrhundert teilweise üblich. Beispiel aus dem 17. Jahrhundert. Die Glaubens- und Abschwurformel von Friedrich August II. Von Sachsen vom 2. Juli 1697, der aus politischen Gründen zur katholischen Kirche übertrat. Und so steht es zumeist zwischen den Hauptsekten. Wie soll da einmal ein Hirt und eine Herde werden, wo die Sektenchristusse selbst ärger übereinander erbost sind als die reißendsten und wildesten Tiere der Wälder. Also alles das muss weg. Und dafür habe ich schon die Arbeiter in meinem Weinberge bestellt. Und sie arbeiten emsig und fleißig und es werden bald gar viele noch nach ihnen kommen, die noch emsiger, fleißiger und wirksamer arbeiten werden, auf dass dann ich in der Wahrheit zu den Menschen kommen kann, als wahrer Christus und Gott von Ewigkeit, und nicht als solcher wie jetzt, der ich nach dem Wohlgefallen einer jeden Sekte im Ganzen nichts anderes zu tun habe, als in einem fort zu richten und zu verdammen und nur diejenigen im Himmel zu beglücken und beseligen kann und darf, die von ihren Sektenvorstehern und Stellvertretern Gottes dazu als würdig und fähig befunden werden. Wer sich zum Beispiel in der Gnade eines solchen Gottesstellvertreters besonders durch ausgezeichnete Opfergaben befindet, der muss sich dann nach ihrer Lehre auch in meiner Gnade befinden. Ihr seht das nun wohl selbst ein, dass sich ein solch heilloser Unsinn, nachdem ich einmal als Blitz am Firmamente aufgegangen bin, schafft nun ihren vollen Spielraum, denn sie ist nun ein wirksames Feginstrument, um den Unrat aus der Welt zu schaffen, und ist zugleich ein kräftiger Riese Herkules, der den großen Stall des Augias von seinem Miste zu reinigen verstand, was als eine gute Fabel des urgrauen heidnischen Altertums noch in dieser Zeit ganz gut zu gebrauchen ist. Dieses nun euch Gezeigte und Gegebene überdenket wohl und lasset euch damit erleuchten, denn es ist euch gegeben von mir, dem allein wahren Christus, und von keinem Pseudo-Christus, dem die Wahrheit ein verdammlicher Gräuel ist. Amen.